Hallo und willkommen bei Einfach gut gemacht, dem Weiterbildungspodcast von Der Seminarbetrieb. Hier hörst du Themen rund um Coaching und Beratung für dich und dein Unternehmen. Ich bin Annette Bauer, Coach, Autorin und Gründerin von Der Seminarbetrieb. Herzlich willkommen, schon wieder eine Folge von Einfach gut gemacht, dem Weiterbildungspodcast. Ich habe heute eine junge Frau zu Gast, die eine sehr spannende Geschichte hinter sich hat. Es ist eher eine ungewöhnliche Geschichte, aber gerade das macht es sie so wertvoll, hier im Podcast erzählt zu werden. Herzlich willkommen, Sonja Kröll.
Danke, dass ich da sein darf. Hallo, Annette.
Hallo, ganz, ganz schön, dass du da warst. Sonja, wenn ich den Hörerinnen und Hörern jetzt Dinge nennen sollte, die dich repräsentieren, würde ich sagen, Flipchart und Stift. Und dann wissen, glaube ich, alle auch schon, was du machst. du machst unglaublich schöne Grafiken. Manch einer würde sagen Bilder. Wie würdest du dich heute vom Beruf her bezeichnen?
Du meinst jetzt nach dieser Transformationsweise, die stattgefunden hat?
Da erzählen wir später noch ein bisschen, genau. Aber was bist du?
Also heute würde ich tatsächlich sagen, dass ich jetzt im Bereich Marketing tätig bin. Mhm. Ne? Also dass ich Marketing-Supporterin bin.
Okay. Ich habe es ja schon angedeutet, wenn man dich erlebt, wenn man dich mitbekommt, dann sieht man dich auch immer irgendwie mit dem Stift und immer zeichnend. Also wir haben zusammen auch mal ein Seminar gemacht, 4 Tage lang. Und da hast du immer rumgescribbelt, ne? Immer gezeichnet. Wie bist du zum Zeichnen, zum Darstellen gekommen? War Sonja früher auch immer schon als kleines Kind eine, die mit einem Zeichenblock unterm Arm durch die Gegend lief oder auf der Straße mit Kreide Kunstwerke hinterlassen hat?
Also es war tatsächlich so, dass ich als kleines Mädchen auch immer schon Blatt und Stift dabei hatte. Also es gibt tatsächlich auch Fotos von mir, da sitze ich auf einem Baum. Man muss mich allerdings da hochgesetzt haben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendwann mein Leben mal geschafft habe, auf einen Baum zu klettern. Also die Art von Kind war ich nicht. Aber ich saß oben auf dem Baum und hatte in meiner Tasche pinke Blätter und einen Kugelschreiber. Und diese pinken Blätter waren einfach nur, weil meine Großeltern hatten Geschäft, ein Unternehmen und diese pinken Blätter waren quasi das Schmierpapier. So. Ah, okay. Und meine ganze Kindheit ist bestimmt von diesen pinken Blättern, die immer da sind und ich hatte die immer dabei, wirklich. Also ich habe jetzt nie mit Wasserfarbe oder mit viel Farbe oder sowas gemalt, wie Kinder ja auch immer gerne malen. Also mir war es immer der Kugelschreiber und ein Blatt Papier irgendwie. Okay. Und das war schon immer da, aber nie so, wie man sich das vielleicht irgendwie vorstellt jetzt, wenn man meine Bilder jetzt heute sieht und denkt, okay, Sonja hat immer schon gemalt. Aber immer sehr reduziert. Also wirklich immer nur mit einem Kugelschreiber die Idee irgendwie aufgemalt oder das Männchen schnell gemalt, aber nie mich da drin verloren. Mhm. Das kann ich auch bis heute nicht, mich in sowas verlieren, ja.
Also bis auch heute niemand, der jetzt, was weiß ich, regelmäßig die Aquarellfarben oder die Leinwand und Acryl oder Öl rausholt und sagt, ach, heute muss ich einen Kreativtag machen. Und
nee, gar nicht. Also man erwartet das immer, glaube ich, von mir. Also ich werde auch häufig nachgefragt, aber überhaupt gar nicht. Also mein Ding ist wirklich, schnell was aufs Papier zu bringen. Also schnell irgendwie was sichtbar zu machen. Und das ist irgendwie der Kern. Und nicht unbedingt dieses Künstlerische daran quasi. Okay. Ich finde das toll, wenn man das kann. Ich denke auch immer, man verpasst da ganz viel, wenn man sowas mal nicht ausprobiert. Aber meins ist es einfach nicht.
Jetzt kommt die Frage danach, was ist aus der Sonja mit den pinken Schmierblättern und dem Kugelschreiber auf dem Baum geworden? Du hast ja irgendwann mal eine Ausbildung gemacht. In welche Richtung bist du denn gegangen?
Ich habe eine Ausbildung gemacht als Industriekauffrau damals. Das war so ein bisschen ja, was sehr Generisches, wo man viele Sachen mitmachen konnte. Ne? Also du hast ja verschiedene Stationen da irgendwie kennengelernt, von Produktion über Marketing, über Verkauf, Einkauf, Buchhaltung, was weiß ich. Also ich hatte irgendwie die Idee, das ist was, wo man nachher was mitmachen kann. Das ist eine solide Grundausbildung und danach stehen mir eigentlich alle Wege offen, habe ich so gedacht, als ich mir das ausgesucht habe. Genau, und ja, und dann bin ich in den Job eingestiegen und habe halt gemerkt, ja, dass ich mich da nochmal so gerne umorientieren möchte. Also ich habe im Marketing dann angefangen, als Teamassistentin dann und gemerkt, dass ich gerne mehr in diese Projekte eigentlich rein will und nicht irgendwie die Meetingräume für die anderen organisieren möchte und nachher die Flipcharts abtippen möchte, sondern wirklich mitgestalten möchte eigentlich. Und ich glaube auch, dass bei der Wahl von diesem Ausbildungsberuf damals auch schon mitgeschwungen ist, dass man damit später ja theoretisch auch ins Marketing kann. Also dass Marketing auch ein Teil irgendwie davon war. Und das war auch das, was mir damals am meisten Spaß gemacht hat. Auch in der Berufsschule damals. Dann habe ich nochmal ein Studium begonnen, neben dem Job quasi, und habe Medienwirtschaft studiert und Marketing und Kommunikationsmanagement als Schwerpunkt gehabt. Und habe dann auch relativ schnell die Stelle auch gewechselt als Projektmanagerin. Ja, und so ging das dann eigentlich immer weiter.
Und dann warst du in der Marketingwelt angekommen.
Genau.
Du hast dann angestellt im Unternehmen gearbeitet.
Ja, genau. Auch im gleichen Unternehmen. Also ich war jetzt 12 Jahre bei einem Unternehmen. Ist, glaube ich, in meinem Alter relativ selten, dass jemand so lange im Unternehmen ist. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich immer die Chancen hatte und die Möglichkeiten hatte, mich ständig neu zu erfinden. Also ich konnte mir... paar Mal die Stelle gewechselt, das Team gewechselt. Ich konnte mir zum Teil meinen Job auch selber aussuchen, die Jobbezeichnung und die Beschreibung, was da reinkam, wenn ich gesehen habe, da ist irgendwie Bedarf für oder man müsste mal das und das machen, dann bin ich immer proaktiv quasi auf meine Vorgesetzten zugegangen und habe mit denen gesprochen und immer super Rückenwind und ja, also auch sehr viel Vertrauen auch immer bekommen. Mhm. Und ich glaube, das macht es dann auch aus, warum man dann irgendwie 12 Jahre in einem Unternehmen ist.
Das stimmt. Ich glaube, wenn man das so lange schafft, auch in so einem, ich sag mal in Anführungsstrichen, jungen Alter, dann muss da viel stimmen. Ja, sonst heute ist ja, glaube ich, eher so auch das Bewusstsein dafür da, ich muss gar nicht ewig da bleiben. Und ich darf jederzeit auch schauen und gucken, was passt besser.
Ja.
Also nicht im Sinne von, was passt besser, weil ich immer den einfachsten Weg haben will, sondern wirklich im Sinne von, damit ich mich wohler fühle und eher auch entsprechend meinen Fähigkeiten da arbeiten kann.
Genau, ne? Oder mich weiterentwickeln kann. Und das konnte ich da halt immer sehr, sehr gut.
Ja. Es kam aber dann doch irgendwann anders. Du bist ja in der Selbstständigkeit gelandet.
Genau.
Was hat dazu geführt? War das so klassische Geschichte, Kind ist da und dann klappt das nicht mehr so?
Ähnlich. Also nicht mehr so. Bei mir war es eigentlich immer schon so, dass ich einen Drang dahin hatte, eigene Ideen umzusetzen und meinen eigenen Ideen auch immer irgendwie Raum geben wollte. Das war schon auch relativ früh immer so, dass ich über solche Sachen nachgedacht habe, aber mir das auch nie zugestanden habe, irgendwie dann in den nächsten Schritt zu gehen. Und ich bin quasi mit dem Unternehmertum groß geworden. Also meine ganze Familie ist selbstständig, bis auf meine Mama tatsächlich, aber alle anderen haben Betriebe. Und ich bin im Betrieb der Großeltern groß geworden. Das heißt, ich kenne das und habe das irgendwie, für mich war das immer klar, dass das...
Muttermilch.
Ja, irgendwie, ne? Also dass das halt irgendwie ein Weg ist. Und genau. Und der Punkt war, ich habe irgendwann angefangen... Dieses Sketchnote-Thema habe ich entdeckt, also dieses Malen, dieses einfache Malen habe ich entdeckt im Business-Kontext und habe mir selber die Erlaubnis dann auch gegeben, wieder zu malen und das zu machen. Also es hatte für mich dann auch Sinn, ne? dass man malt, damit man über diese Idee sprechen kann und damit man Gedanken einfach transparent und sichtbar macht, sodass andere auch haben, man eine Grundlage hat. Und dann habe ich damit angefangen und die Kollegen haben das gesehen und Konzepte gingen auch schneller durch und wir hatten irgendwie bessere Meetings, weil wir anders drüber sprechen konnten. Und dann kam auch immer wieder die Anfrage, ob ich dann irgendwas für einen anderen Bereich mal malen könnte, weil irgendwo eine Präsentation anstand. Und dann habe ich mich dabei erwischt, dass ich sehr, sehr viel gemalt habe und mit meiner eigentlichen Arbeit ja so richtig hinterherkam. Das fand ich dann irgendwie auch nicht so toll. Und dann gab es diese Visualisierungstrainings in Unternehmen, also das kam halt immer mehr, dass auch ja, andere Menschen da ein Bewusstsein für entwickelt haben und das lernen wollten. Und dann fand ich es so schade, dass, ja, dass man, wenn man zu so einem Training geht und lernt, wie man Flipchart bemalt, dann aber nach Hause kommt und das Kind fragt, Mama, mal mir mal ein Pferd, dass man dann da irgendwie steht mit Hochkopf und denkt, nee, frag mal Papa. Und das fand ich irgendwie schade. Und dann dachte ich, eigentlich könnte man auch das, was man in diesen Visualisierungstrainings lernt, wie man Flipcharts bemalt, für den privaten Bereich umsetzen. Also wie kann man denn mit einfachen Strichen ein Pferd malen oder ein Feuerwehrauto und den Eltern so ein bisschen die Angst davor nehmen, mit den Kindern zu malen? Das war so die Idee und das habe ich dann erst mit allen Kollegen gemacht, quasi bei, also in meinem Unternehmen dann ja, nach Feierabend dort angeboten. Und dann wurde das immer mehr. Und dann bin ich auch zu den Eltern quasi nach Hause gefahren. Und dann gab es immer so Mama-Abende, wo ich dann quasi als ja, Tupperware-Ersatz oder so dann ja, mit den Mamas gemalt habe. Und das war ziemlich gut. Es hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber irgendwann kam ja so ein bisschen der Wunsch, auch eigentlich auf der anderen Seite zu stehen. Also wir hatten einen sehr, sehr großen Kinderwunsch, der lange Zeit unerfüllt erst blieb. Und ich habe das einfach emotional nicht mehr hingekriegt, genau in dieser Welt unterwegs zu sein. Und dann habe ich damit aufgehört. Und tatsächlich war der letzte Workshop, den ich gegeben habe, da war ich wohl schon schwanger. Also das habe ich dann im Nachhinein nochmal so rekapitulieren können. Aber ich hatte aufgehört und dann, genau, und dann war ich schwanger und bin dann logischerweise kurz vor der Geburt aus dem Job raus. Hatte aber auch geplant, relativ schnell wieder zurückzugehen, weil mir das Thema Arbeiten schon sehr wichtig einfach auch ist. Mhm. Und in dem Moment, wo ich dann aber zu Hause war, und ich hatte noch gerade so ein super spannendes Thema, bevor ich gegangen bin. Also ich habe das Corporate Design, also das letzte Projekt, was ich hatte, war das Corporate Design der Marke neu zu gestalten, weil wir einen Relaunch der Marke hatten. Mhm. Und das war einfach ein super spannendes Projekt mit einer ganz tollen, sehr bekannten Agentur auch. Und ich glaube, da hätte jeder total gerne mit mir getauscht in dem Moment. Also ich bin auch zu einem sehr spannenden Zeitpunkt dann aus dem Unternehmen rausgegangen und konnte es eigentlich kaum erwarten, dann wieder reinzugehen. Aber in der Zeit, wo ich dann zu Hause war und ja einfach dieses Erlebnis von Mama werden irgendwie hatte, also für jemanden anderen verantwortlich zu sein, dann auch und sich selber ja auch in dieser Rolle irgendwie nochmal neu zu entdecken, wie so eine Mama-Morphose irgendwie. Da sind mir so viele Selbstzweifel, die ich auch immer hatte, abgefallen in dieser Zeit. Ich habe wirklich das Gefühl, in dieser Zeit war ich so, so, so nah bei mir, wie ich sonst noch nie war. Also wahrscheinlich einfach, weil ich so wenig im Außen unterwegs war, sondern wirklich in der Zeit zu Hause mit meinem Kind war und ja, mich selber irgendwie da neu entdeckt habe und natürlich meinen Sohn irgendwie kennengelernt habe und wir uns kennengelernt haben irgendwie. Dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ich kann eigentlich alles machen, was ich will. Also alles, alle Ideen, die da sind, ich kann das. Also ich finde
das Wort Mama-Morphose auch echt toll. Also wir sind ja, da hören ja jetzt viele Coaches und BeraterInnen zu. Das finde ich halt auch nochmal gerade einen sehr schönen Erfahrungsbericht zu merken, was dieses Mutterwerden echt auch verändern kann, ne, in der eigenen Persönlichkeit. Also dass du da rausgehst mit einem Gedanken von, ich kann alles machen. Es gibt durchaus ja auch gegenläufige Erfahrungen, aber dass es bei dir so war, finde ich schon, das finde ich schon echt toll. Bist du denn dann nochmal zurückgegangen?
Wie war der Plan? Genau, der Plan war, dass ich dann ja nach einem Jahr wieder zurückgehe und 20 Stunden arbeite wieder. Das war der Plan. Und ich habe aber dann, da war ich, glaube ich, ja, da war Max 5 Monate alt, genau, habe ich mein Gewerbe angemeldet, weil ich gemerkt habe, ich möchte das mit den Kursen wieder machen und ich möchte gucken, wo das noch hingehen kann, dieses Illustrationsthema. Also ich war wirklich einmal komplett raus und ich hatte, wie gesagt, das geilste Projekt ever, was ich in diesem Unternehmen vorher hatte und hatte wirklich, also tatsächlich auch irgendwie ein gutes Standing, was ich mir da irgendwie erarbeitet hatte und ja, und dann war aber trotzdem so der Wunsch da, ich möchte irgendwie mal ausprobieren, was das mit mir macht, weil ich habe ja jetzt keine Grenzen irgendwie mehr, keine gefühlten Grenzen mehr. Ich habe mich selber halt nochmal wiedergefunden da. Und ja, dann habe ich angefangen, wieder Kurse zu geben, also wieder die Malen für Elternkurse zu geben. Und dann gab es aber noch einen Traum, den ich gerne, oder eine große Herausforderung, die ich einfach gerne mal angehen wollte. Und das war dieses Thema Graphic Recording, was du auch am Anfang so ein bisschen eingeleitet hast. Nämlich auf einem großen Board oder großen Flipchart das mitmalen, was gerade gesagt wird. Also auf Konferenzen, auf Barcamps, wirklich so eine simultane Übersetzung von Gesagtem in Bilder quasi. Und ich wusste einfach nicht, ob ich das kann, weil sowas kann man nicht wirklich üben, weil es ist was anderes, ob ich als Teilnehmer da sitze und auf meinem Blog mitmale, was ich übrigens nicht so gut kann, oder ob ich auf einem riesen Board für alle sichtbar male. Und dann habe ich einfach geschaut, wo in der Nähe eine Veranstaltung stattfindet, die vom Thema her ja so ein bisschen smooth ist, also wo es jetzt vielleicht nicht direkt um Steuerrecht oder so geht, und wo die Veranstalter sehr nett aussehen. Und genau, das war dann hier in der Nähe ein Barcamp, und dann habe ich die einfach angeschrieben und gefragt, ob ich das bei denen ausprobieren kann. Und das habe ich dann auch gemacht. Und ich hatte das mit meiner Chefin auch besprochen, also die war auch immer super, die hat mich wirklich ganz toll auch immer unterstützt, das muss ich wirklich sagen, und die hat mir dann angeboten, weil ich gedacht habe, oh Gott, wenn ich jetzt nicht zurück in den Job gehe, dann irgendwo muss die Kohle ja herkommen. Ja, es ist nicht so, dass mein Mann das irgendwie schön, ja. Manager irgendwo ist und ja, ich mich da komplett irgendwie zurücklehnen kann. Es war immer so, dass wir beide gleich verdient haben und wir auch beide Teile einfach brauchten. Und ich natürlich auch beisteuern will und nicht, oder was heißt beisteuern will, aber ich genauso für unser Leben irgendwie aufkommen möchte wie er auch. Also ich will da nicht irgendwie diese Mama-Frau-Rolle klassisch irgendwie auch finanziell nicht einnehmen. Und genau, und dann hatte meine Steffi mir angeboten, dass ich quasi als ja auf Minijob-Basis erstmal nur für ein paar Stunden die Woche zurückkomme. Das waren dann irgendwie 3-4 Stunden oder sowas. Also wirklich, in der Zeit kannst du auch gar nicht so viel schaffen. Aber das war so die Idee, damit ich wenigstens die Kohle für die Krankenversicherung quasi habe. Okay. Also das war ihr Vorschlag, als ich gesagt habe, ich komme erstmal nicht zurück, hat sie mir das vorgeschlagen, damit sie mich da auch so ein bisschen mit unterstützt eigentlich. Und das finde ich auch nochmal ein schönes Signal einfach, ja, vom Unternehmen da an der Stelle. Ja. Und ja, dann war aber dieses erste...
Es ist auch ein total schönes Zeichen an Frauensolidarität.
Total, total. Also,
ja. Ich glaube, das gibt es nicht häufig, ja, dass einem solche Weichen mitgestellt werden und solche Unterstützung, weil das ist ja schon extrem zu sagen, ja komm, erst mal für 3-4 Stunden. Das, das gibt es, glaube ich, echt super selten. Also von daher ist das eine sehr schöne Komponente deiner Geschichte. Ja.
Ja, genau. Ja, und dann hatte ich da, wie gesagt, diesen Test, dieses Experiment von diesem Graphic Recording, und das hat mir total viel Spaß gemacht und ich habe mich an dem Tag so wohl gefühlt und habe auch direkt das Feedback von den Teilnehmern und von den Veranstaltern bekommen, dass das wirklich einen Mehrwert hat, was ich da mache, und alle waren total begeistert und so fasziniert von dem, wie ich es mache, und das hat mich natürlich nochmal so 10 Meter groß werden lassen. Das war einfach ein richtig guter Test, das hat richtig gut funktioniert. Und da hatte ich aber tatsächlich irgendwie so Sorge, ob das jetzt wirklich klappt oder nicht und wie das finanziell ist. Und mein Mann hat dann immer gefragt, und wie sieht's aus? Hast du eine neue Buchung? Wie sieht das aus? Und ich habe mich so nervös gemacht, weil mein Mann ist halt eher sehr sicherheitsorientiert und ich bin eher so freiheitsliebend und probiere gerne Dinge aus. Und manchmal clasht das ein bisschen natürlich aneinander. Ja. Und dann habe ich ganz schnell zu meiner Chefin gesagt, weißt du was, gib mir doch bitte diesen 20-Stunden-Vertrag, auch wenn ihr gerade alle Hebel in Verbindung, in Bewegung gesetzt habt, um diese Ausnahmeregelung quasi da zu machen. aber bitte, bitte gib mir den 20-Stunden-Vertrag. Ja, damit, und dann habe ich
mir damit einfach dieser Druck weg war, dieser finanzielle Druck.
Ja. Okay. Genau, also ich habe, genau, ne, das war einfach so, es muss jetzt funktionieren und ich wusste ja auch, dass bestimmte Dinge vorher funktionieren, weil ich ja die Workshops auch vorher schon mal gegeben hatte und die ganz gut liefen, aber trotzdem war es echt, also es hat mich so unter Druck gesetzt, dass ich da nicht frei sein konnte und dass es einfach noch nicht der Zeitpunkt war. Ja. Und dann habe ich wieder angefangen zu arbeiten, 20 Stunden, habe dann auch geguckt, ja, also dass ich auch was finde, was mir einfach dann auch wieder liegt und wo ich mich auch einbringen kann. Und da muss ich tatsächlich dann sagen, ich bin nicht mehr so richtig angekommen wieder im Unternehmen, obwohl ich ja wirklich mit einem super Standing gegangen bin und obwohl ich einen guten Kontakt auch zu meinen Kollegen hatte und auch super oft in der Zeit, wo ich in Elternzeit war, da war und häufig die Kollegen auch besucht habe und im Austausch geblieben bin. Und trotzdem ist es mir nicht gelungen, wieder anzukommen. Und ich glaube einfach, es war, weil ich eigentlich meine eigene Sache im Kopf hatte. Also, und weil mich dann einfach wieder so Sachen genervt haben, die in so einem System halt einfach sind. Also, dass Dinge langsamer sind, dass man Dinge abstimmen muss, dass Sachen entschieden werden, die ich nicht gut finde, die ich nicht sinnig finde, aber die trotzdem verkaufen muss, weil das in dem Moment einfach meine Rolle ist, das den anderen zu verkaufen. Und das hat einfach nicht mehr gepasst. Und wenn man Mama ist und weiß, man gibt irgendwie morgens das Kind knatschend in der Kita ab, oder da gibt es sogar auch so eine Möglichkeit, die Kinder mitzubringen tatsächlich auch. Also man gibt da irgendwie morgens sein Kind ab, knatschend, und setzt sich dann irgendwie an den Schreibtisch darum, dass man irgendwie dann die E-Mail, die man vor 5 Tagen schon mal geschrieben hat, dann jetzt nochmal neu diskutieren kann für Dinge, die irgendwie schon abgestimmt waren oder so. Dann überlegt man tatsächlich, ist es das jetzt gerade wert? Also so, macht das gerade wirklich Sinn? Und ja, und also wie gesagt,
passt ja so ein bisschen zu dem, was du eben erzählt hast. Also ich finde es gerade sehr spannend, dir auch zuzuhören in deinem Werdegang. Eben dachte ich so, okay, das ist einfach auch eine tolle Geschichte, dass man mit einer Festanstellung quasi im Nebenberuf auch sich mal austesten kann hin auf eine Selbstständigkeit und ausprobieren kann. Und dann finde ich aber auch dieses wach zu bleiben für Veränderungen, weil du hast ja eben gesagt, diese Mama-Morphose, die sich vollzogen hat. Wahrscheinlich hat sich ja in dem Zeitraum, in dem du draußen warst und dein, sag mal, nochmal zu dir ein Stück mehr gefunden hast, dich selber ein Stück besser kennengelernt und entdeckt hast, das Unternehmen nicht von Grund auf geändert.
Schon, doch, tatsächlich.
Tatsächlich, okay. Ja. Ich dachte so, dass halt auch deine Veränderung ja was dazu beiträgt, dass man Dinge einfach nicht mehr einfach so hinnimmt.
Genau, du machst dir Sachen nicht mehr um jeden Preis irgendwie. Genau. Dadurch, dass du dich selber, also so nah bei dir selber bist, bist du natürlich auch für die anderen auf einmal anders. Ja. Also, und ich glaube, das hatte ich auch mal als Feedback da auch bekommen. Ne? Die Frage ist ja auch immer, also nicht, dass ich irgendwie jetzt blöd zu meinen Kollegen war, das gar nicht, aber ich glaube einfach, dass das ja auch so ein neues Zusammenwachsen dann eigentlich wieder ist, wenn sich jemand dann nochmal verändert. Ne? Und gerade irgendwie auch als Mama, also ich verstehe ja auch nicht, dass so viele Unternehmen keine Mamas gerne einstellen oder in Teilzeit, oder dass das immer so ein Drama ist. Das verstehe ich ja überhaupt nicht, weil ich muss sagen, also in der Erfahrung jetzt, die ich mit meinen Kollegen damals auch immer gemacht habe und auch meine eigene Erfahrung ist, wenn du eine bestimmte Zeit zur Verfügung hast, dann arbeitest du in dieser Zeit ja auch nochmal ganz anders. Also und auch als Mama siehst du die Dinge irgendwie auch nochmal anders. Also ich finde, du kriegst dann irgendwie auch nochmal so eine große Ladung Pragmatismus irgendwie mit, zusätzlich zum Kind. Also irgendwie so dieses, du stürzt dich auch nicht mal in dieses Drama.
Man lernt Kompromisse finden und eingehen.
Absolut. Und eigentlich sind Mamas super gute Arbeitnehmer. Also,
das stimmt. Ah, ein gutes Plädoyer. Gut, du hast aber den Sprung irgendwann gemacht. Wann bist du ausgestiegen?
Also ich bin gut 1,5 Jahre noch da geblieben und habe wirklich auch versucht, immer wieder reinzufinden. Habe aber nebenher immer weiter Anfragen bekommen für das Thema Graphic Recording. Ja. Und Auftragsillustrationen kam man auch dazu. dazu. Und das war nachher einfach sehr, sehr schwer umzusetzen mit 20 Stunden im Job, die ich natürlich auch nicht immer einhalte. Ja. Also wenn du dann was zu Ende machen willst, dann machst du es zu Ende. Plus halt natürlich kleines Kind. Ja, also Max war da zwei Jahre alt. Das ist ja auch nochmal eine ganz anstrengende Phase auch. Und dieses Jonglieren einfach natürlich auch. Und halt einfach die Nebentätigkeit, ja, wo ich auch viel gereist bin. Also wo ich auch einen unbezahlten Urlaub zwischendurch mal genommen habe, damit ich halt einen Auftrag annehmen kann. Mhm. Und das war dann tatsächlich auch ein so ein Punkt. Also super war immer, wenn ich in einem anderen Kontext unterwegs war und dann wieder was mitbringen konnte. Ne? Also mein Arbeitgeber hat da durchaus auch von profitiert, wenn ich auf einem Barcamp war und neue Impulse auch mal mitgebracht habe. Aber ich glaube auch, das wurde halt einfach immer schwieriger, weil ja auch meine Kollegen das, glaube ich, gar nicht so nachvollziehen konnten, dass ich da jetzt so... ja, also dass ich da einfach diese drei Dinge habe und mich nicht für eins entscheiden kann oder... vielleicht anders als vorher war oder vielleicht, ja, ich war auch nicht da, wirklich auch nicht mehr bei mir. Also ich war auch sehr wirr, habe ich auch das Gefühl. Also sehr, ja, unorganisiert würde ich noch nicht mal sagen, aber ich habe schon gemerkt, dass ich wirklich bei allen drei Dingen, also sei es irgendwie in der Festanstellung, sei es irgendwie bei meinem Kind, sei es in der Nebentätigkeit, dass ich wirklich irgendwo mein Potenzial ausschöpfe. Mhm. Das habe ich nicht gesehen irgendwie bei mir. Und dann bin ich natürlich auch super unzufrieden mit mir selber geworden, weil ich einfach gemerkt habe, nichts machst du richtig. Ne? Ja. Und ja, war dann einfach auch nicht fair mir gegenüber, meinem Sohn gegenüber oder auch meinem Arbeitgeber gegenüber oder meinen Kollegen gegenüber. Ne? Und ich glaube, das war dann irgendwann schwierig. Und dann wusste ich muss mich wirklich jetzt entscheiden. Und wir hatten eine ganz tolle Weiterbildung da bei meinem Arbeitgeber. Wir sind ausgebildet worden als Achtsamkeitsmentoren.
Ach schön. Also
wir haben so einen MBSR-Kurs quasi in abgespeckt gemacht über ein Jahr. Und da erinnere ich mich dran, das war dann ein Abschlusstermin eigentlich, den wir hatten. Da hat die Trainerin mit uns so ein Journaling gemacht, wo sie einfach Fragen gestellt hat und wir die Antworten leise einfach aufschreiben sollten und wo wir dann auch mal zwischendurch aufstehen sollten, uns umdrehen sollten, auf den Stuhl gucken sollten und sagen sollten, was würden wir denn jetzt unserem jüngeren Ich zum Beispiel sagen? Und dieser Moment, da habe ich wirklich angefangen zu weinen auch. Das war wirklich auch nochmal so ein, oh Gott, Moment. Also ich habe dann wirklich gemerkt, ey, was ist eigentlich aus der Sonja geworden? Wo willst du eigentlich hin? Also auch so dieses junge, quirlige, was ich irgendwie Anfang 20 hatte, wo ist das denn bitte hin? Also dieses, ich kann alles schaffen nach der Geburt irgendwie Moment und jetzt auf einmal dieses, ich jongliere nur noch die Bälle und schaffe eigentlich gar nichts mehr und kann eigentlich nichts und renne allem irgendwie nur hinterher. Da war mir klar, okay, ich muss irgendwas machen. Und zeitgleich war dann noch eine Anfrage zum Graphic Recording und ich hatte einfach meiner Chefin eine E-Mail geschrieben, wie sonst auch, ob ich an dem Tag Urlaub haben kann. Und dann kam zum ersten Mal nicht, klar, kein Problem, viel Spaß zurück, sondern tatsächlich ein, lass uns mal drüber reden. Mhm. Und das hat mir so die Kehle zugeschnürt in diesem Moment, dass ich wirklich gemerkt habe, ich bin ja gar nicht so frei, wie ich denke.
Ja.
So diese ganze
Anstellung.
Ja. Genau, dieses, ne, ohne System, frei sein, ich entscheide selber, keiner sagt mir, guck dir den Text nochmal an oder der und der hat das entschieden, bitte änder das nochmal um oder so, sondern dieses Freie und dann habe ich gemerkt, nee, jederzeit kann natürlich mein Arbeitgeber sagen, das lässt dir jetzt mal bleiben. Ja. Das hätten sie nie gemacht, da bin ich mir sehr sicher, dass sie das nie gemacht hätten und im Nachhinein weiß ich auch, das war überhaupt gar nicht so gemeint. Dieser Spruch, es ging eigentlich nochmal um was anderes, aber das hat so viel gemacht in Verbindung mit diesem einen Abschlusstag, mit dieser Journaling-Session da, dass ich wirklich mit meinem Mann gesprochen habe, ich möchte das wirklich gerne machen, ich möchte wissen, wo das hingehen kann und das kann ich nur, wenn ich wirklich aufhöre, da zu arbeiten jetzt. Und das war ein Schritt nach 12 Jahren wirklich zu kündigen.
Ja, das glaube ich dir. Ja. Ich hatte eben schon noch mal so einen Gedanken, das wird jetzt hier gerade wirklich auch eine Folge über Selbstständigkeit, ja, nein, wie gestaltet sich sowas? Hast du auch die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die in einer Anstellung sind, selten diese Motivation, selbstständig zu sein, ohne das System agieren zu können, das eigene voranzubringen, dass die das nicht so gut nachvollziehen können? Also ich habe ja einen ähnlichen Weg gemacht wie du. Ich bin ja auch nach 20 Jahren nicht aus dem Konzern raus, sondern aus einer Organisation raus. Und ich war ja auch schon ein paar Jahre nebenberuflich selbstständig. Und ich hatte dieses Gefühl auch häufig, dass viele Menschen das nicht nachvollziehen können. Und ich war irgendwann echt froh, als ich so ein Netzwerk auch Selbstständiger oder Teilselbstständiger um mich hatte, weil die einfach mein Denken und mein Fühlen verstehen konnten. Das konnten meine Kollegen in der Anstellung nicht.
Also ich weiß nicht, ob sie das wirklich so nicht verstehen konnten, weil ich das gerade so formuliert habe. Ich glaube, dass der Arbeitgeber, für den ich gearbeitet habe, die haben eine sehr, sehr starke Identität und Zusammenhalt auch unter der Belegschaft. Also es hat sich ein bisschen verändert, muss man auch so ein bisschen sagen. Aber das ist so ein bisschen... wie so eine Familie irgendwie. Mhm. Und die alle identifizieren sich sehr, sehr stark mit dem, was da gemacht wird und was die einzelnen Bereiche auch machen und die einzelnen Menschen machen. Und ich glaube, wenn man dann anfängt, sich so ein bisschen davon zu lösen und einfach man merkt, dass man plötzlich nicht mehr Teil dieser engen Familie ist und Dinge in Frage stellt, weil man einfach nicht mehr die Sachen auch so hinnehmen möchte und vielleicht tatsächlich eine andere Idee einfach davon hat, weil man sich vielleicht nicht mehr zu 100% identifizieren kann, dann ist das, glaube ich, also ich glaube eher, dass das der Punkt ist. Okay. Also ich weiß nicht, ob das mit dem Thema Selbstständigkeit zu tun hat. Also bei mir war es so, dass die es einfach nicht verstehen konnten, dass ich das Gefühl hatte, dass ich da nicht verstanden werde, weil ich vielleicht einfach nicht mehr so zugehörig bin. Mhm. So auch nicht dagegen richte, aber so ein bisschen so zwei, drei Schritte zurückgegangen bin einfach.
Ja.
Und ich glaube, das ist der Punkt. Was ich aber gemerkt habe, ist auch so auch heute noch, ich bekomme auch heute noch Nachrichten von ehemaligen Kollegen, die mich irgendwie bei Instagram oder so beobachten, weil ich da ja auch sehr transparent über Dinge, die gerade so passieren, spreche, dass sie das eigentlich cool finden, dass ich das mache und dass sie das auch mutig finden und dass sie die Entwicklung auch total schön finden und das finde ich ganz toll. Also es hat ein bisschen gedauert, bis das irgendwie so kam, glaube ich. Ich war mir dann auch das ganze erste Jahr war ich auch ein bisschen wie gelähmt, weil ich immer noch in diesem alten System gehangen habe irgendwie. Aber ob das jetzt wirklich so dieses Thema ist, also ich glaube, dass es Menschen gibt, die eher für eine Selbstständigkeit gemacht sind und es einfach Menschen gibt, die eher für einen Angestelltenverhältnis gemacht sind.
Und das auch ganz wertfrei, also beides.
Absolut, absolut. Und ich glaube auch, dass man total, also ich bin ja auch lange Zeit extrem aufgegangen in genau diesem Thema und ich liebe es auch, in einem Team zu arbeiten und es gibt natürlich auch Dinge, die mir heute dann fehlen einfach, wenn man alleine unterwegs ist, aber ich weiß nicht, ob das, also ich glaube nicht, dass das irgendwie mit Motivation zusammenhängt, weil ich finde, man kann sich auch total, also es gibt ja auch dieses Thema Unternehmer im Unternehmen sein, ja, also selber die Ideen ja auch weiterzuentwickeln und da sind meine Kollegen auf jeden Fall auch alle sehr stark unterwegs. Ich glaube echt, es ist dieses Thema Sicherheit total häufig.
Ja,
das dieses stimmt. Dieses Mutigsein, Sicherheit, also den sicheren Job irgendwie aufzugeben und nicht zu wissen, wie es weitergeht und dieses finanzielle Thema, ich glaube, dass das bei ganz, ganz vielen der Punkt ist und dass man dann eher sagt, das ist mir aber so wichtig und den Lebensstil, den ich mir erarbeitet habe, der ist mir so wichtig und ich möchte den nicht riskieren und ich fühle mich auch wohl, wo ich bin und habe ja trotzdem Gestaltungsfreiraum. Kommt ja auf den Arbeitgeber an, wie viel Gestaltungsfreiraum man hat. Und wenn man,
Ja, spannend. Dann hast du irgendwann, also du hast dich für das Graphic Recording entschieden, du hast das dann hauptberuflich selbstständig gemacht. Du hast ich sehe das gerade hier, ich erzähle das jetzt mal unseren Hörerinnen und Hörern, du sitzt in deinem Studio, das heißt, du hast dir Räumlichkeiten angemietet, hast die eingerichtet, hattest einen großen Plan und dann kam alles anders.
Ja, genau. Also das erste Jahr der Selbstständigkeit lief eigentlich ganz, ganz gut. Ich war super viel unterwegs mit Graphic Recording und habe sehr viele Leute kennengelernt, sehr viele Veranstaltungen mit begleitet, habe aber auch in der Zeit schon immer gemerkt, das macht Spaß, die Sachen sichtbar zu machen, aber es ist mir zu kurz gedacht. Also weil man immer nur so punktuell bei einer Veranstaltung dabei ist, den Tag mitmacht, dann ist man wieder raus und man hat eigentlich keine Gestaltungsmöglichkeit und ich kann da nicht tiefer reingehen. Und du bist immer die die Bilder malt. Und ich kann ja noch viel mehr als die
Bilder. Du hast nicht mehr inhaltlich gearbeitet.
Genau, ich habe null inhaltlich gearbeitet, genau. Und ich wusste schon, irgendwas muss ich da irgendwie anders machen. Habe mir das aber auch nicht so richtig zugestanden. Also es kam ja wirklich eine Buchung nach der anderen und ich war so viel unterwegs, dass ich gar nicht die Zeit hatte, irgendwas anderes da zu machen. Mhm. Und in dieser Zeit kam, also in den Gesprächen, die ich geführt habe mit meinen Kunden, aber auch mit den Teilnehmern auf Veranstaltungen, die dann irgendwie auch so Sachen gesagt haben, ach, damit kann man Geld verdienen, das ist ja krass. Also das, ja wirklich, damit kann man sich selbstständig machen, ach, das gibt's ja gar nicht. Und auch Nachrichten, die ich tatsächlich von anderen Mamas auch bekomme oder von den Mamas auf dem Kindergarten oder im Umkreis, ist immer so, ja, ich habe ja auch eine Idee, aber ich weiß nicht, wie ich das machen soll oder ich traue mich das nicht oder ach, ich würde auch viel, viel lieber meine eigenen Sachen machen, als jetzt wirklich zurück in so ein System zu gehen. Also dieses Ding, einmal Elternzeit raus und dann wieder reingehen, da passiert einfach wahnsinnig viel bei den Frauen, habe ich das Gefühl. Und ja, aber da kommt dann nichts raus. Also die haben alle ihre Ideen oder haben auch keine Idee, aber wissen vielleicht auch nicht mehr so richtig, was sie können, weil sie das einfach so vergessen haben oder sich selber halt nicht mehr so zugehört haben. Und da habe ich gedacht, es wäre eigentlich richtig cool, wenn man damit was macht. Und dann war die Idee mit dem Studio hier, dass das so eine Art Plattform ist für selbstständige Frauen, die sich austauschen können. Also ich hatte hier am Anfang auch so ein Busy Bee Breakfast, so ein Netzwerkfrühstück. dass das aber auch sowas ist wie ganz, ganz kleiner Coworking Space, dass ich als Mama vielleicht auch sagen kann, so einen Tag die Woche fahre ich jetzt hier hin und hier wird jetzt gearbeitet und ich sitze nicht am Esstisch und sortiere gleichzeitig die Babyklamotten und mein Mann denkt jetzt, okay, sie arbeitet da jetzt ein bisschen, aber also ich nehme mich und mein Business einfach ein bisschen ernster, wenn ich wirklich in einem Büro sitze und arbeite. Und da habe ich jetzt die Möglichkeit, hier auf dem Land sogar, also ich wohne ja 20 Kilometer vor Köln und solche Angebote gibt es halt meistens in der Stadt nur. So, und als Mama ist halt blöd, du fährst erstmal irgendwie 20 Minuten in die Stadt, suchst einen Parkplatz und dann ruft der Kindergarten an, dann kannst du wieder zurückfahren und eigentlich will man irgendwie gerne hier in der Nähe bleiben und ich glaube, sowas halt auch auf dem Land total gut funktioniert. Und das war die Idee und halt auch zu sagen, du kannst diesen Raum ja auch mieten für deine Coachings zum Beispiel, wenn du als Coach dich selbstständig machen willst oder bisher nebenberuflich unterwegs bist und nicht so richtig weißt, wo du dich mit deinen Coaches triffst, weil du vielleicht keine eigene Praxis hast oder weil du, weil du einfach
weil die Umgebung dafür nicht da ist. Geld ist ja ein
Argument. Ja, genau.
Sich da was zu teilen oder in Untermiete zu gehen, ist ja schon wirklich auch eine sehr, sehr gute Variante, gerade am Anfang.
Absolut. Ne? Oder du willst dein Seminar mal austesten und brauchst einen Raum. Oder du willst deine Sachen verkaufen, deine von mir aus selbstgenähten Sachen und willst aber erstmal gucken, wie fühlt sich sowas an, wenn du jetzt hier den ganzen Tag in so einem Laden stehst und Leute reinkommen, bevor du jetzt wirklich einen Laden anmietest und das machst. Ja, also einfach auch mal das Gefühl auszutesten. Und das war so die Idee, dass dieses Studio hier diese Plattform für diese Menschen bietet. Mhm. So, 14. Februar habe ich eröffnet. Und die Idee war natürlich, dass das Graphic Recording, was ja weiter gut lief, das halt erstmal trägt, bis sich das hier so ein bisschen gefestigt hat. Ne? Und ich gehe eigentlich auch mal alles so an, dass ich das immer testen will. Also ich mache nie was und sage, so, das ist es jetzt, sondern ich teste das immer. Und das war bei dem Studio auch. Ich teste das jetzt. Es ist ein kleines Studio. Es ist nicht die schöne Scheune geworden, die ich eigentlich haben wollte, weil es mir einfach zu groß war. Sondern was brauche ich wirklich mindestens, um diese Idee zu testen? Und das ist einfach ein kleiner Raum, der diese Umgebung zumindest schon mal schafft. Also Annette sieht das jetzt hier im Zoom-Call. Die Wände sind rosa und es gibt eine Flamingo-Tapete. Und
schon ja, sehr weiblich.
Sehr, sehr weibliche Einrichtung. Also ja. und dann habe ich das Studio angemietet und 14. Februar habe ich eröffnet am Valentinstag. Hatte das erste Frühstück hier, ja, und dann kam Corona. Und das war bei mir dann so, dass das Studio quasi erstmal leer stand. Ja, also ich selber habe nicht drin gearbeitet. Ich habe logischerweise kein Coworking angeboten. Niemand hat das gemietet, weil niemand rausgegangen ist. Und zeitgleich war natürlich mein Sohn dann zu Hause bis Mitte Juni. Und alle Absagen kamen dann so peu à peu rein, weil auch logisch, also klar war irgendwann, auch im April wird es keine Veranstaltung geben, auch im Mai wird es keine Veranstaltung geben und sogar Buchungen für Oktober sind abgesagt worden und die kommen auch immer noch rein, die Absagen, weil viele Veranstaltungen jetzt ja dann digital durchgeführt werden oder man natürlich auch ein bisschen einspart und so ein Graphic Recording ist halt ein schönes Add-on, aber nicht wirklich notwendig, um sowas durchzuführen. Ja, und somit war mal eben meine Haupteinnahmequelle weg und allein im März habe ich an die 10.000 Euro verloren, quasi aus Aufträgen. Und dann ist mir tatsächlich, wenn ich das mal so salopp sagen darf, der Arsch auf Grundeis gegangen.
Darüber hast du ja auch sehr beeindruckend bei deinem Speech bei der Fuck-Up-Night in Bonn erzählt. Ne? Also Fuck-Up-Night hat ja so diesen Fokus, wo scheitere ich und was mache ich draus?
Ja.
Was ist denn, also wir erkennen, es gibt ja ganz, ganz viele spannende Corona-Geschichten gerade, wo Menschen Dinge wegbrechen. Wir sind uns ja sehr ähnlich. Du hast am 14. Februar dein Studio eröffnet. Ich habe am 12. Januar der Seminarbetrieb eröffnet, also Weiterbildung, Präsenzseminare, Weiterbildung für Coaches und Beraterinnen. Wir haben da ja sehr ähnliche Dinge erlebt und erfahren. Was ist dein Fazit aus dieser Geschichte des Scheiterns oder ist es eigentlich wirklich ein Scheitern?
Ist es wirklich ein Scheitern? Ich tue mich ein bisschen schwer, auch grundsätzlich mit dem Begriff Scheitern und auch wie natürlich damit umgegangen wird, weil zum Beispiel auch bei der Fuck-Up-Night, da waren insgesamt jetzt auch 4 Redner und wir reden immer gerne über das Scheitern, wenn wir ein Happy End haben, irgendwie habe ich das Gefühl.
Ja.
Wenn wir das für uns gelöst haben, wenn wir wissen und sagen können, hey, und ich bin da raus und bin jetzt hier die Königin und habe es geschafft und so, dann reden wir total gerne über das Scheitern. Aber wir reden, glaube ich, selten darüber, wenn wir noch mittendrin sind und selber nicht wissen, wie es weitergeht.
Mhm. Das hast aber du genau gemacht.
Ja, das habe ich so gemacht, weil ich einfach finde, das ist authentisch. Und mir persönlich bringt das auch mal sehr viel, darüber zu sprechen. Das ist irgendwie vielleicht die Art und Weise, wie ich neue Lösungen sehe oder grundsätzlich auch damit umgehe. Scheitern, finde ich, gehört halt einfach dazu. Also von vornherein ist bei mir immer dieser Gedanke, ich teste etwas und lerne daraus. Also ich liebe es zu lernen und dieses Testen und Lernen ist bei mir total verankert, auch durch diese 12 Jahre im Unternehmen, weil wir da einfach genauso gearbeitet haben auch. Ich bin froh, dass es so passiert ist, weil ich sage zum Beispiel auch nicht oder versuche es nicht zu sagen, Corona hat mich zum Umdenken gezwungen oder sowas, weil es für mich eher ein ermöglicht tatsächlich ist. Also diese Geschichte hat einfach mir nochmal ermöglicht, mich nochmal auf meine Wurzeln zu besinnen, nochmal genau zu überlegen, was war jetzt die ganze Zeit schon da und dann eigentlich ähnlich wie dem Moment, wo ich mit meinem Sohn zu Hause war und gedacht habe, ich kann eigentlich alles schaffen, versuche ich jetzt nochmal zu sagen, 2020 ist nicht der Zeitpunkt für Selbstzweifel und zurückzuhalten. Mhm. Es ist genau jetzt der Zeitpunkt, tatsächlich mal sich selbst zu pushen und nicht dieses Entschuldigen sich für irgendetwas, nicht zurückhalten, sondern wirklich für etwas gehen, sich selbst auch ins Spiel bringen, aktiv zum Beispiel auch nach Empfehlungen zu fragen, wo ich vorher immer so ein bisschen, wenn man mich wirklich gut findet, dann wird man schon eine Empfehlung geben, ja, und jetzt wirklich aktiv zu sagen, hey, wir haben noch zusammengearbeitet, hast du nicht Lust, da was drüber zu schreiben oder, und das hätte ich, glaube ich, ohne diese Corona-Geschichte jetzt nicht gemacht. Und ich habe ja jetzt auch nochmal einen komplett neuen Weg eigentlich eingeschlagen oder einen neuen alten Weg, den ich mir immer schon eigentlich erträumt habe, wenn man so möchte, aber nie erlaubt habe, dieses Marketing irgendwie.
Genau.
Und, von da scheitern ist, finde ich, immer so subjektiv.
Genau, ich hätte jetzt fast, mein Gedanke war, Scheitern ist relativ. Es ist immer auch das, was ich draus mache.
Ja, absolut.
Ich habe früher selber auch das Wort gar nicht gerne benutzt. Also ich habe immer gesagt, nee, warum, also es hat halt nicht funktioniert, aber bin ich jetzt deshalb gescheitert? Nö. Da habe ich mich ein bisschen relativiert mit der Zeit, weil ich denke, dieses Wort hilft vielleicht auch dem einen oder anderen.
Ja.
Und so auch einen Schlusspunkt hinter eine Sache zu setzen und zu sagen, okay, das hat nicht funktioniert, das ist gescheitert. Und Scheitern hat einfach auch so einen ganz negativen Touch. Also Scheitern hat in unserer Gesellschaft nichts Positives mehr.
Absolut, ja. Ja,
wenn ich, also Scheitern ist, kann es eigentlich einpacken, geh. Halte dich von den Menschen fern, ne? Das ist, du hast nichts geleistet. Dabei ist es das ja gar nicht. Zum Scheitern gehört ja, um scheitern zu können, brauche ich ja erstmal den Mut, also das, was du zum Beispiel auch heute als Feedback noch von deinen alten Kollegen bekommst, den Mut zu sagen, ich probiere das jetzt aus. Und ich finde deine Philosophie auch sehr schön zu sagen, ich habe eine Idee, dann gucke ich, wie ich die testen kann. Also in der Coaching-Szene ist ja auch immer sehr stark die Ermutigung zu sagen, okay, hast eine Idee für ein Seminar, für eine Coaching-Reihe, für ein Mentoring, mach einen Pilot draus und probier es aus. Such dir Leute, sprich die konkret an und sag, okay, komm, hast du Bock, das mit mir auszutesten? Und dann zu gucken, funktioniert es ja? Wenn ja, warum? Was ist daran gut? Was kann ich weitermachen? Und wenn es nicht funktioniert, in die Reflexion zu gehen, zu sagen, was kann ich daraus lernen? Einen Haken dran zu machen und quasi die nächste Idee anzusteuern. Und wenn wir Scheitern aus der Perspektive sehen würden, würden wir uns ja vieles erleichtern.
Ja, natürlich. Und ich glaube, dass viele auch immer denken, wenn ich jetzt eine Idee habe, dann muss die halt schon perfekt ausformuliert sein. Ich muss halt wissen, wo es hingeht. Ich muss mich, das kennen wir ja alle mit dem Thema Positionierung zum Beispiel auch, ja. Das muss nach außen, das muss sitzen. Das muss, jeder muss sofort wissen, was macht sie. Und aber wenn du selber auch noch nicht weißt, was du machst, das ist aber auch nicht unbedingt schlimm, weil du dich ja auch ausprobieren kannst, ja. Und bevor du dich wirklich auf eine Sache so fokussierst und dich so da reinsteigerst und alle möglichen Dinge nach außen sichtbar machst, aber da noch gar nicht richtig reingefühlt hast, weil du es vielleicht noch gar nicht, also ein schönes Beispiel irgendwie jetzt mit dem Piloten davon, von einem Seminar oder so. Das eine ist natürlich, verkaufe ich die Tickets, ja, also funktioniert das, verkaufe ich die Tickets und sind die Leute, die teilgenommen haben, nachher erfolgreich oder sagen sie würden das nochmal machen und weiterempfehlen zum Beispiel, dann würdest du sagen, ja, super erfolgreiches Seminar, super erfolgreicher Pilot, mache ich genauso nochmal. Wenn du aber die Komponente, die für mich einfach nochmal dazugehört, und das ist halt auch das, was ich jetzt in den letzten Monaten nochmal sehr stark erfahren habe, ist, wie fühle ich mich denn dabei?
Ja.
Und nicht nur funktioniert das im Sinne von, bringt das Kohle, sondern auch wirklich, wie fühle ich mich denn dabei? Ist es wirklich mein Ding, da zu stehen und anderen Menschen was darüber zu erzählen? Oder ist es so, dass ich denke, ja gut, ich rock das jetzt so runter und dann ist gut? Oder also oder fühle ich mich vielleicht auch total unwohl dabei? Oder ist es mir vielleicht eigentlich auch egal, was die Teilnehmer letztlich damit machen? Also was treibt mich da eigentlich tatsächlich an? Und wie fühlt sich das an? Und das ist tatsächlich was, das war mir vorher nicht so bewusst. Ich habe es immer sehr analytisch, sehr sachlich irgendwie gesehen, so wie ich es im Job irgendwie auch gelernt habe. Wie sind die Zahlen dann nachher? Ja? Funktioniert die Geschäftsidee an sich? Funktioniert dieses Geschäftsmodell? Aber nicht so richtig, wie fühle ich mich da eigentlich bei? Was macht das mit mir? Die Zeit dann nochmal zu nehmen, das nochmal zu reflektieren. Und da bin ich echt froh, dass ich das dieses Mal so gemacht habe auch. Ja.
Also hast du das alleine geschafft oder hast du dir da Unterstützung geholt? Also du hast ja eben selber das Stichwort Positionierung erwähnt. Ich habe mir auch in der Tat als Notiz die Frage nach deiner, ich sag mal, Neupositionierung aufgeschrieben. Hast du dich da mal zu jemandem hingesetzt und gesagt, hör mal, also hast du ein Coaching gemacht oder hast du mit jemandem, der Positionierung kann, nochmal gesprochen oder hast du für dich selber irgendwie Tools gehabt, wo du dich so gut reflektieren konntest, um da alleine hinterzukommen?
Also ich glaube, es ist so eine Mischung gewesen. Also ich habe wirklich diese Zeit, die ich zu Hause war, also ich hatte keine Zeit, weil ich natürlich mich um mein Kind gekümmert habe und wäre erst um, weiß ich nicht, 20 Uhr oder so, hatte ich erst Zeit, über Dinge nachzudenken. Aber ich habe da wirklich nochmal alles, also ich habe mir ein großes Blatt genommen, habe meinen Namen in die Mitte geschrieben und habe einmal komplett drumherum geschrieben, was mich eigentlich ausmacht, was meine Werte sind, was meine Eigenschaften sind, welche Skills ich habe, welche Zertifikate ich habe, solche Sachen. Und dann irgendwie geguckt, wo ist da jetzt eigentlich der Nenner? Also was ist das, worum es eigentlich geht? Ne? Und so kann ich zum Beispiel heute auch sagen, diese Malgeschichte oder dieses Graphic Recording, das ist weniger dieses Künstlerische, sondern es ist einfach dieses Sachen sichtbar machen, Sachen transparent machen, Sachen nach draußen bringen und auch dieses Filtern. Was ist jetzt wichtig, was ist nicht wichtig? Und diese Auffassungsgabe einfach. Ich habe eine echt gute Auffassungsgabe. Kann sehr, sehr schnell mich ja in Themen reinarbeiten und das macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß. Mhm. Und das ist es irgendwie. Ja? Und ich bin auch ein guter Starter. Ich habe eine Idee und kann diese Idee sehr, sehr schnell ausformulieren und sehr schnell vermarkten, habe dann aber keinen Bock drauf, das wirklich auszufüllen.
Ja. Okay. Ja? Das kenne ich, das ist mir sehr vertraut.
Ja, und so bin ich da halt drüber gekommen. Ne? So, und ich hatte dann die Möglichkeit, mit einer bekannten Coachin, die du auch kennst, auch zum Thema Positionierung, einfach mal wirklich einen Kaffee zu trinken und ihr das auch einfach mal alles zu erzählen. Und da habe ich tatsächlich auch ein schönes Kompliment eigentlich auch bekommen, wo es nochmal so heißt, ja, natürlich ist so eine klare Positionierung wichtig, aber wenn es wirklich so ist, dass du so viele Fähigkeiten ja irgendwie mitbringst oder so viele Interessen auch hast, dann erlaub es dir doch bitte jetzt auch zu sagen, ich lebe diese Vielfalt jetzt einfach auch. Und das hat mir auf jeden Fall nochmal sehr, sehr, sehr geholfen da an der Stelle. Und lustigerweise habe ich ja dann, ist sie quasi auch meine erste Kundin geworden, um dieses neue Marketing-Thema auch mal zu testen. Und nach so ein paar Wochen habe ich dann irgendwie auch gesagt bekommen, das ist echt, also du kannst das ja wirklich auch alles. Also so diese, das ist ja wirklich, wie vielschichtig du bist, ist echt interessant. Das ist irgendwie schön. Und dass ich da jetzt so darüber sprechen kann, war ja auch nicht so, also ich hätte, glaube ich, vor ein paar Monaten hätte ich nicht so gut über mich gesprochen.
Ja.
Also dieses, ich kann das oder also das hätte ich nie gesagt vorher. Aber 2020 mache ich das, Annette.
Sehr gut.
Dann. Genau.
Ja, toll. Also das finde ich ja aber auch nochmal, also du hast ja ganz viele Tools für dich selber und Fähigkeiten, als du eben gerade erzählt hast. Ich habe mich hingesetzt, habe meinen Namen in die Mitte geschrieben, habe meine Werte angeguckt, was ist mir wichtig und wo will ich hin. Das ist ja das, was man klassisch auch in so einem Coaching dann macht. Ja, man da, also in verschiedenen Schritten wird man da ja dann durchgeleitet. Das ist natürlich auch eine hohe Kompetenz, wenn du das wirklich abends nach 20 Uhr, wenn der Kurze endlich im Bett ist, dann für dich auch wirklich alleine gemacht hast. Das finde ich schon klasse. Aber jetzt müssen wir natürlich auch mal so ein bisschen noch erzählen, welche Fäden hast du denn zusammengenommen? Es gibt ja, also ich habe so das Gefühl, es gibt so diese Positionierung in Anführungsstrichen nach dem roten Faden im Leben. Der ist ja bei dir wirklich da. Also das, ne, das ist die Sonja mit den rosa Zetteln, die Sonja, die im Unternehmen anfängt, irgendwie rumzuzeichnen und alle merken, boah, das hilft uns. Die Sonja, die Mamas das beibringt, weil sie sagt, hey, das ist doch so eine coole Methode. Das, ne, immer ist der Stift mit dabei, immer ist das Zeichnen mit dabei, immer ist das mit in den Ausdruck bringen, einen Inhalt in den Ausdruck bringen. Das ist dein, würde ich jetzt heute sagen, dein roter Faden und den dreht sich alles. Aber du hast jetzt am Ende nochmal dazu noch eine andere Kompetenz mit dazugenommen. Du hast wirklich Fäden verbunden, denn die Marketingliebe war ja auch schon immer da. Du hast nicht umsonst nochmal ein Studium angefangen nebenberuflich.
Ja, genau. Die war immer schon da, die war aber auch immer für mich sehr, ich habe im Marketing gearbeitet, ne? Ich habe mit im Team gesessen und wir haben TV-Kampagnen geplant und sowas. Mhm. Und trotzdem habe ich wirklich gedacht, ja, aber kann ich das? Brauche ich da nicht ein Zertifikat für? Und habe dann auch noch gegoogelt, ob man irgendwie Marketing nochmal studieren kann. Und dann ist mir eingefallen, ja, Sonja, du hast Marketing studiert, du bist Bold. Also was willst du denn noch alles haben? So an Zertifikaten und so ein Kram. Und dieses Marketing-Thema, das war für mich immer schon super spannend. Also wenn ich im Urlaub bin zum Beispiel, dann gibt es auch immer Fotos von irgendwelchen Plakaten oder also sowas zieht mich halt immer an, zu sehen, wie auch in einem anderen Kontext Dinge oder Kommunikation in einem anderen Kontext funktioniert. Also wie das aufbereitet ist, mit welchen Slogans die werben. Also Marken haben immer schon eine riesengroße Anziehungskraft für mich. Mhm. Auch so dieses Arbeiten in so einer Agentur oder also es gibt ja diesen in den 90ern gab es wahnsinnig viele Filme, die irgendwie, wo Menschen in Agenturen gearbeitet haben, so wie dieses mit Mel Gibson, was Frauen wollen oder sowas. Und in solchen Momenten ging bei mir immer mein Herz auf, wenn da Leute stehen mit diesen schwarzen Pappen und ihre Idee präsentieren. Ja. Wie so ein Mailing aussehen kann oder wie eine Kampagne ist und wie die Story dahinter ist. Und ich meine, Geschichten erzählen ist auch immer so ein Punkt. Stand, glaube ich, sogar in der Abi-Zeitung, dass ich die beste Geschichtenerzählerin bin. Ich weiß auch nicht, ob es so gemeint war. Ich glaube eher nicht. Aber also Marketing hatte immer so eine richtige Faszination für mich, aber ich habe mir das nie zugesprochen, obwohl ich das studiert habe, obwohl ich im Marketing gearbeitet habe. Und im Endeffekt ist Marketing ja auch nichts anderes als Sachen sichtbar machen. Mhm. Also genau das, was ich mit dem Stift ja auch mache. Ja. Und da habe ich ja auch schon gesagt, da kann ich so schlecht, bei so einem Stift kann ich mich so schlecht in Details verlieren und das muss immer schnell funktionieren und pragmatisch sein und auf den Punkt kommen und eine Grundlage sein, über irgendwas zu sprechen und nicht dieser künstlerische Aspekt. Und hat ja auch was von Inhalte kuratieren irgendwie rein, ne? Wirklich zu filtern und zu sagen, das lasse ich jetzt weg und das, den Punkt male ich auf und den Punkt stelle ich in die Mitte und den Rest stelle ich drumherum. Oder ja, für mich fühlt sich auch so ein Malen immer an, als wäre das ein Puzzleteil aus 1000 Teilen und ich suche mir halt 5 Puzzleteile raus und setze die halt so, dass jemand anders erkennen kann, um was es geht. Und das ist Marketing auch.
Ja.
Ja, Sachen sichtbar machen, Sachen transparent machen, aber halt immer mit, also du hast immer den Mehrwert dabei. Es geht immer um etwas, also um etwas zu erreichen. Und auch dieses Testen und Lernen, das kannst du mit Marketing super gut machen. Mhm. Gerade so im Social-Media-Bereich, ne? Das macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Sich da wirklich zu überlegen, was ist das Thema, wie kriegt man das Thema kommuniziert, was steckt da eigentlich hinter und ja, das ist so, glaube ich, der Faden. Keine Ahnung, ob man...
Ja, ich glaube schon.
Der ja auch der Faden, aber ich, für mich fühle ich mich gerade damit wohl, sagen wir so.
Hast du das Gefühl, du bist jetzt irgendwie angekommen?
Weiß ich nicht. Also ich glaube, ich werde nie angekommen sein. Also ich kann das nicht. Ich muss immer irgendwie weiter und mich weiterentwickeln und weiter lernen. Und das Ziel für mich ist nicht anzukommen, definitiv nicht. Aber ich muss sagen, seit langem, fühle ich mich richtig, richtig gut mit dem, was ich mache. Okay. Weil ich richtig das Gefühl habe, ich schöpfe sehr, sehr viel von meinem Potenzial oder von dem, was ich rausbringen kann, auch aus. Mhm. Und das ist einfach total cool. Und ich glaube auch, zumindest von dem Feedback, was ich von den ersten Kunden jetzt schon bekommen habe, dass es wirklich auch sehr viel Mehrwert liefert. Also so ein schönes Kompliment ist einfach auch, mir ist total klar, dieses Ganze, was ich ja mache, ist Content-Marketing. Ja? Also gerade Social-Media-Plattformen, mir da zu überlegen, wie die Botschaft meiner Kunden da weiter ausgebaut werden kann, sichtbarer werden kann, ein bisschen mehr Engagement, wie man so schön sagt, mit dieser Community stattfinden kann. Ja. Und
wie es schön aussieht. Ganz ehrlich,
auch schön. Genau. Und das kann man ja auch alles selber machen. Das ist ja alles kein Hexenwerk. Ne? Mhm. Ich meine, persönlich finde ich natürlich gut, wenn da eine Strategie da ist und man genau weiß, was ich mit diesem Post erreichen will und welches Themenfeld der abdeckt und ob ich da gerade meine Expertise mit zeigen möchte oder ob ich einfach nur Likes haben möchte, was beides übrigens wichtig ist. Oder ob ich jemanden aktivieren möchte. Es gibt einfach unterschiedliche Kategorien, wie so ein Post einfach aussehen kann. Im Endeffekt ist es so eine Mischung aus allem nachher im Feed, aber es ist halt wichtig, diese unterschiedlichen Kategorien auch zu bespielen. Das kann man ja auch alles selber machen. Ne? Jeder kann irgendwie so einen Canva-Zugang machen und vielleicht gibt es auch Menschen, die ein gutes Auge für Gestaltung haben und da vielleicht auch einige besser sind, einige vielleicht ein bisschen, bei einem ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, aber die Frage ist ja, will ich das machen? Ja, also will ich als Coach, Trainer, Berater, Unternehmen, will ich das jetzt wirklich machen oder will ich mich nicht eigentlich auf meine Kerntätigkeit fokussieren und möglichst noch mehr Coaches einfach in diesen Genuss kommen lassen
von guter Arbeit.
Richtig, von guter Arbeit, ja. Und oder ist es so, dass mir das vielleicht sogar Energie raubt, wenn ich mich halt mit solchen Themen auseinandersetze? Ja, also ich kann das machen, ja, aber zieht mir das nicht gerade die Energie, die ich für was anderes eigentlich brauche? Mhm. Das ist einfach dann schön irgendwie zu hören, dass es jetzt bei meiner einen Kunden zum Beispiel ja direkt wieder so energietechnisch sehr gut fluppt und da jetzt einfach sehr, sehr viel entsteht. Und das ist total schön. Ja.
Ja, super. Also ich kann das hier ja jetzt im Podcast auch verraten, weil das über Instagram ja eh sehr transparent ist, dass wir beide auch miteinander arbeiten. Wir sind gerade noch so in der Anfangsphase, bevor so die ersten Sachen dann erscheinen werden. Genau, weil du mich halt auf meinem Coaching-Standbein auch unterstützt. Und ich kann da wirklich echt nur sagen und auch den Appell an die Kolleginnen und Kollegen rausgeben, wenn ihr selber merkt, jede, die merkt, das zieht auch einfach Energie. Und es braucht immer viel Zeit. Es geht mir nicht schnell und einfach von der Hand, das strategisch und kontinuierlich zu machen und immer irgendwie anzubinden an etwas. Es tut so gut, das rauszugeben. Es tut so gut zu sagen, guck mal hier, das, mach mal. Und genau. Ich habe das ja, als wir gesprochen haben, in unserem ersten Schulterblickgespräch, auch ein schönes, schönes Wort, als Sonja mir nämlich ihre ersten Ansätze gezeigt hat, habe ich sofort gesagt, boah, so stelle ich mir das später mal vor, wenn ich irgendwie Dinge nicht mehr selber kann und es kommt ein netter Mensch, um ja in irgendeiner Art Pflege zu machen oder auch Haushalt oder für mich kocht oder für mich einkaufen geht und mir die Sachen richtet oder die Füße wäscht, weil ich da nicht mehr alleine rankomme oder so. Also dieses so ein Gefühl von, es war so ein Wohlfühlmoment und so entlastend, dass ich jetzt weiß, das wird jetzt anständig gemacht und ich bin ja wirklich, ich poste ja total gerne selber, aber ich mache das gerne spontan. Ich mache das gerne einfach aus der Hüfte geschossen, ne? Und auch mal ohne Konzept dahinter. Und wenn dann jemand anders das Konzept macht, dann kann ich total schön weiter aus der Hüfte schießen und das ist super angenehm.
Genau. Und das ist ja auch irgendwie, ich bin ja eh ein sehr agiler, flexibler Mensch, ja, weil ich auch die ganze Zeit so gearbeitet habe. Da würde ich auch nie sagen, so, es gibt jetzt einen strikten Plan und nach diesem Plan richten wir uns und genau so funktioniert es jetzt und du darfst nicht mehr davon abweichen und so. Es geht einfach nur darum, dass dahinter die Basis einfach da ist und dass es viel leichter auch wird, nicht mehr diese Frage, was poste ich denn heute, sondern es ist einfach klar, montags machen wir das in die Richtung, dienstags machen wir das in die Richtung und es zahlt alles aufeinander ein und kommt irgendwie wieder, die Fäden kommen wieder zusammen. Mhm.
Ja. Ach Sonja, ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken. Es ist ein hochspannendes Gespräch. Jetzt hüpft sie gerade weg. Ich rede einfach mal weiter. das war so eine Idee, Sonja in den Podcast einzuladen, weil der Laptop hat keinen Strom mehr. weil ich ihren Speech bei der Fuck Up Night gehört habe und auch so ein bisschen ja die Geschichte von Sonja mitverfolgen durfte. Und gedacht habe, das ist einfach so eine tolle Entwicklungsgeschichte auch. Und auch wenn du nicht Coach bist, es hat ja ganz viele Parallelen auch zu so einem Werden in der Selbstständigkeit. Also wir haben einfach verschiedene Entwicklungsstufen und in der Positionierung ändert sich auch nochmal was. Und manchmal ändert man komplett die Richtung und findet vielleicht über eine Krise oder über einen äußeren Anlass nochmal so einen Kern, den man vielleicht irgendwie unterwegs verloren hatte. Also ich finde deine Geschichte einfach wirklich, wirklich sehr, sehr spannend für Menschen, die sagen, ich probiere das mal selber. Oder auch für Menschen, die gar nicht unbedingt in die Selbstständigkeit gehen, wo aber klar ist, wir brauchen immer wieder mal den Blick auf uns selber und auch die Überprüfung dessen, ist das eigentlich gerade noch so stimmig, was ich mache. Von daher danke ich dir echt ganz, ganz herzlich, dass du so frei und offen erzählt hast davon, wie es dir ergangen ist auf deinem beruflichen Weg. Also dafür erstmal schon mal ein dickes Dankeschön.
Sehr, sehr gerne, Annette.
Jetzt gibt es beim Podcast am Ende immer drei Fragen, die stelle ich jedem.
Ja.
Und die erste Frage ist ja ein Weiterbildungspodcast. Welche Weiterbildung war deine letzte? Also was hast du als letztes gelernt oder was lernst du vielleicht gerade?
Also ich lerne ja die ganze Zeit, aber so tatsächlich so formelle Weiterbildung, wo ich wirklich fokussiert mir ein paar Tage oft genommen habe, das war letztes Jahr das Seminar, was wir auch zusammen gemacht haben. Okay. Das war das Speaker-Training für Frauen bei der Tanja Peters.
Ja, sehr schön.
Genau.
War ja auch ein bewegtes Jahr seither. Bestimmt kommt bald nochmal was Neues. Dann die nächste Frage ist, Sonja, was liest du gerade? Also ich finde es immer total spannend, was meine Gesprächspartnerinnen lesen gerade. Also es darf was Berufliches sein, es darf was Privates sein, vollkommen egal. Welches Buch liegt bei dir gerade oben auf?
Ja, bei mir sind es eigentlich immer berufliche Bücher. Ich lese sehr, sehr selten klassische Romane oder so. Ich weiß nicht, es ist furchtbar, wenn man das so hört eigentlich, aber ich brauche ständig diese Impulse anscheinend. Ja. Gerade lese ich einen Klassiker im Marketing von Seth Godin. This is Marketing, glaube ich sogar, heißt es.
Okay.
Ich lese viel auf Englisch dann einfach, aber bin aber auch nicht so weit, dass ich wirklich drüber sprechen kann, um was es geht. Also klar, es geht um Marketing, aber ob das eine Empfehlung ist, kann ich noch nicht sagen.
Gut, die dritte und letzte Frage. Da müssen manche immer mal ein bisschen überlegen. Die heißt, Sonja, was wünschst du dir für die Welt?
Puh. Ich wünsche mir für die Welt und eigentlich auch ganz besonders für uns Frauen oder ganz besonders auch für die Mamas, dass wir alle ein bisschen mehr bei uns sind und uns selbst vertrauen und uns auch trauen, unseren eigenen Weg zu gehen. Also sei es jetzt irgendwie, es muss nicht in der Selbstständigkeit sein, aber sei es einfach, also ein bisschen, dass jeder für sich einfach klarer hat, wofür er steht oder was ihn bewegt und warum das so ist und möglichst viel anderen irgendwie drüber spricht und sehr authentisch sich irgendwie bewegen kann, weil ich so für mich einfach auch gelernt habe, dass das sehr, sehr viel Drama im Außen irgendwie wegnimmt und ich mich einfach besser damit fühle. Ich würde mir wünschen, dass es einfach mehr, dass weniger Ego auch in der Arbeitswelt einfach da ist und mehr echtes Ich oder so.
Mhm. Das ist ein schöner Satz, weniger Ego, mehr echtes Ich. Ja. Dankeschön, Sonja. Ich unterschreibe das.
Du kannst ein Foto drauf machen, wenn du willst.
Sehr gut. Ja, super. Das ist ja dein Satz, kannst du super für dein Marketing nehmen.
Ich schreibe es mir auf.
In der Kategorie Zitate. So, jetzt haben wir schon wieder hingekommen. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht noch mehr verplaudern. Sonja, das war super. Ich danke dir ganz herzlich für die Zeit und wünsche dir weiter alles Gute, ganz viele tolle Kunden, denn das ist eine ganz großartige und wertvolle Arbeit, die du gerade machst. Und deine Kontaktdaten, deine Website, deinen Insta-Account, das packen wir alles in die Shownotes. Das heißt, man kann dann auch Kontakt zu dir aufnehmen, sich deine Arbeit angucken, deine schönen vielen Lives, die es auf Insta immer gibt. Sonja erzählt immer wahnsinnig engagiert, intensiv und spannend, auch über ihre Arbeitstage. Es gefällt mir sehr. Also ich gucke nur von bestimmten Leuten die Lives an bei Insta, aber bei dir klicke ich echt immer drauf, weil mir das so gut gefällt, diese Transparenz, Leben und Arbeiten. Echt schön. Sonja, ganz lieben Dank. Ich wünsche dir heute noch einen ganz tollen Tag und war schön, dass du da warst.
Dankeschön, dass ich da sein durfte und auch danke für die Möglichkeit, auch nochmal drüber zu sprechen.
Sehr gerne. Und unseren Hörerinnen und Hörern wünsche ich auch noch einen schönen Tag. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie doch gerne auch auf deinen Kanälen und hinterlass uns einen Kommentar und abonniere den Podcast. Ich glaube, das habe ich alles noch nie erzählt. Es wird endlich mal Zeit. Also abonniere gerne auch diesen Podcast und gib uns eine Bewertung. Wir freuen uns. Und ich sage für alle auf Wiederhören. Das war einfach gut gemacht, der Weiterbildungspodcast von der Seminarbetrieb. Infos zu allen Seminaren findet ihr auf www.derseminarbetrieb.de. Ich sage bis bald und lasst es euch gut gehen. Eure Annette Bauer.